Wir möchten heute Abend zu Beginn aus dem 2. Timotheusbrief etwas lesen aus dem 2. Kapitel. Wir lesen zuerst ab Vers 16. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Soweit zuerst Gottes Wort. Wir haben uns gestern daran erinnert, dass in diesem Brief manche Aufforderungen an den Timotheus sind von Seiten des Paulus, was er denn zu tun habe. Und wir hatten gesehen, dass diese Aufforderungen sich vielleicht im Groben in drei Gruppen einteilen lassen, nämlich die Aufforderung, gewisse Dinge zu bewahren, festzuhalten und darin zu bleiben. Damit haben wir uns gestern Abend beschäftigt. Im Wesentlichen ist es, dass er das festhalten sollte, was er von dem Apostel Paulus gehört hat. Seine Lehren, das wir würden heute sagen, die christliche Wahrheit, die sollte er festhalten. Darin sollte er bleiben. Die zweite große Gruppe der Aufforderungen hat damit zu tun, dass man etwas, sich von etwas trennen soll, dass man etwas vermeiden soll. Wir haben die Ausdrücke in Vers 16, vermeide, nämlich die ungöttlichen, Geschwätze. In Vers 19, abzustehen von der Ungerechtigkeit. In Vers 21, sich wegzureinigen von den Gefäßen zur Unehre. In Vers 22, die jugendlichen Lüste zu fliehen. Und in Vers 23, die törichten und ungereimten Streitfragen abzuweisen. Und noch in Kapitel, um das zu vervollständigen, in Kapitel 3, Vers 5, er sollte sich wegwenden von Personen, die eine Form der Gottseligkeit haben. In all diesen Ausdrücken, die wir hier jetzt gelesen haben, ist das Prinzip Trennung. Und das ist, möchte ich das als Überschrift für den heutigen Abend sagen. Und die dritte Gruppe, womit wir uns, so der Herr will, morgen Abend beschäftigen, ist, wie er gegenüber anderen Personen in seinem Dienst handeln sollte. Finden wir dann vor allem im vierten Kapitel. Er sollte predigen, ermahnen, strafen, überführen. Er sollte auch das Werk eines Evangelisten tun. Er sollte seinen Dienst vollenden. Aber das ist mehr in Bezug auf den Dienst, das werden wir morgen sehen, welcher Dienst ihm anvertraut war und worin er bestand. Heute haben wir mehr das, was er persönlich für sich tun musste. Wir hatten uns gestern schon daran erinnert, dass der zweite Timotheusbrief der letzte Brief des Apostel Paulus ist und uns eine Zeit schildert in der Christenheit, prophetisch im Vorausblick, in der wir heute leben, nämlich in den letzten Tagen. Und den meisten unter uns wird es bekannt sein, dass in dem ersten Timotheusbrief die Versammlung gesehen wird, ich möchte das lesen, in Kapitel 3, Vers 15, der Apostel Paulus hatte ihm dort geschrieben, damit er wisse, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Versammlung übrigens heute noch. Das bleibt sie immer, solange sie da ist. Bloß am Anfang war auch der äußere Charakter der Versammlung noch mit diesem, ihrem, wie sie aus Gottes Augen dastehen sollte, ziemlich deckungsgleich. Die Dinge waren noch zur Zeit, als Paulus den ersten Timotheusbrief schrieb, relativ in Ordnung. Aber wir haben uns gestern schon daran erinnert, als er den zweiten Timotheusbrief schrieb, musste er schon sagen, dass alle, die in Asien sind, sich von ihm abgewandt haben. Es hatte sich zum Schlechteren hin entwickelt. Und wir haben heute gelesen, dass der Apostel Paulus spricht von einem großen Hause. Ich denke, das sind bekannte Dinge, die ich jetzt sage, nicht unbekannte. Er sieht die Christenheit als ein großes Haus, in dem Gefäße zur Ehre und zur Unehre sind. Wenn ich an dieser Stelle komme, von diesem großen Haus, dann denke ich immer an Matthäus 13, wo der Herr Jesus von dem Senfkorn spricht, das eines der kleinsten Samen ist, und dann wird ein großer Baum daraus, in dem die Vögel des Himmels nisten. Und dann könnte man auch im ersten Moment denken, das ist doch was Schönes, wenn aus so etwas Winzigem etwas so Großes, Gewaltiges wird. Aber wenn wir alle diese Gleichnisse dort sehen in Matthäus 13, dann haben eigentlich alle bis auf zwei auch einen negativen Charakter. Auch dieses Gleichnis, dieser große Baum, Das ist das christliche Bekenntnis, was sich über die ganze Erde ausbreitet, in dem dann zum Schluss Geister sind, Vögel, die dort eigentlich nicht zu suchen haben. Ich möchte, bevor ich auf Einzelheiten eingehe, noch einmal auf Folgendes hinweisen. Wir haben hier ja in diesem Brief einige Namen genannt. Das hatte ich gestern schon erwähnt. Einzelpersonen. Gestern hatten wir uns mit dem Onesiphorus beschäftigt, mit einem positiven Mann, der uns zur Ermunterung vorgestellt wird und auch dem Timotheus zur Ermunterung vorgestellt wurde. Aber ich möchte mal Kapitel 1, Vers 15 lesen. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Dann Kapitel 2, Vers 17 am Ende, wo von denen gesprochen wird, die ungöttliches, eitles Geschwätz gehabt haben, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Dann Kapitel 3, Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Kapitel 4, hier werden jetzt keine Namen genannt, aber die Menschen werden charakterisiert in Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Wenn wir diese vier Stellen einmal so in dieser Reihenfolge gelesen haben, dann ist uns vielleicht aufgefallen, dass wir hier eine Abwärtsentwicklung haben. Zuerst hat es geheißen von Phygelus und Hermogenes nur das eine, dass sie unter denen waren, die sich von Paulus abgewandt haben. Das wird von diesen beiden Personen gesagt, nicht mehr. Sie haben sich von mir abgewandt. Das nächste ist von Hymenäus und Philetus, wird gesagt, dass sie von der Wahrheit abgeirrt sind. Das dritte, von werden Personen gesehen, die mit Jannes und Jambres, das waren wahrscheinlich die zwei Zauberer des Pharao, die ja versuchten, die Zeichen des Mose nachzumachen, was ihnen zum Teil auch am Anfang gelang. Die also versuchten, das Werk Gottes zu hindern damals. Und von ihnen lesen wir, dass sie der Wahrheit widerstanden haben. Nicht nur abgeirrt sind, sondern ihr widerstanden haben. Und das Letzte, was wir gelesen haben, sind Personen, die sich von der Wahrheit abgekehrt haben. Merken wir, wie das immer weiter abwärts geht. Das erste war nur eine Wegwendung von einer Person, die in besonderer Weise das Werkzeug Gottes war, der Apostel Paulus, der Offenbarungen Gottes aussprach, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und von dieser Person hatten sie sich Das war der erste Schritt. Bezeichnend sind die Namen dieser beiden. Aus der großen Menge derer, die in Asien sich abgewandt haben von dem Apostel Paulus, greift er zwei mit Namen heraus. Und mir scheint, dass diese Namen in diesem Buche wirklich auch eine Bedeutung haben, die über ihren Namen hinausgeht, dass sie halt so heißen. Ich liebe es im Allgemeinen nicht, dass man versucht, jetzt jeden Namen geistlich zu deuten. Also wenn man zum Beispiel in Römer 16 die vielen Grüße des Apostel Paulus dort glaubt, man müsse jeden Namen geistlich deuten, dann kann man, glaube ich, sich auch ein bisschen verrennen. Aber hier scheint es mir doch so zu sein. Es ist doch ein prophetisches Buch. Phygelus heißt übersetzt der Flüchtige. Und Hermogenes heißt der geborene Redner. Geschwister, der Flüchtige, wisst ihr, woran mich das erinnert? Wieder an Matthäus 13. Da war der Sämann und hat Samen ausgestreut. Und da fiel etliches auf das Steinige. Und weil da die Erde nicht so tief war und darunter direkt Stein, ich vermute, wenn dann die Sonne darauf schien, erwärmte sich das sehr, sehr schnell. Durch den darunterliegenden Stein, die Erdkrume, erwärmte sich sehr schnell und dass dort es schneller emporschoss, dieser Same, aufschoss, als in dem tiefen Ackerboden, wo das etwas tiefer gefallen war. Da brauchte das länger, bis dann die Erde durchstoßen hatte und oben sichtbar war. Da war nur eine dünne Ackerkrumme, kaum mit Erde bedeckt, und dann schoss es empor. Aber das hielt nicht lange, nicht? Flüchtig. Lasst mich noch etwas anders sagen. Es besteht auch eine große Gefahr, das Wort Gottes nur mit einem vielleicht sehr fähigen Intellekt aufzunehmen. So ganz rasch. Ohne Tiefgang, ohne innere Übungen. Sie machen vielleicht rasend schnell Fortschritte, denkt man. Aber sie sind nicht gegründet. Flüchtig. Darin sind vielleicht alle Menschen oder alle ein wenig in Gefahr, die ein ganz rasches Auffassungsvermögen haben. Sie lesen eine Betrachtung, auch schon verstanden, nehmen wir die nächste. Aber im Leben wird es noch nicht verwirklicht. Phygelus, flüchtig. Und dann wird es noch gefährlicher, wenn eine solche Person noch eine Rednergabe hat. Meine natürliche Redner, der geborene Redner, Hermogenes. Er nimmt die Wahrheiten ganz rasch auf und über den Intellekt gibt er sie wieder. Aber es ist keine innere Substanz mehr. Wie gefährlich. Die nächsten beiden Personen, die uns in Kapitel 2 vorgestellt werden, die sich zu ungöttlichem, eitlen Geschwätz gewandt haben, oder zumindest das am Anfang und dann zu weiterer Gottlosigkeit fortgeschritten sind, Hymenäus und Philetus. Hymenäus heißt der Singende. Das Wort Hymnus steckt da drin. Der Singende. Und Philetus, das ist verwandt mit Philadelphia, da steckt der drin. Der Liebende. Philetus heißt der Liebende. Seht ihr, der Teufel sucht sich immer die Werkzeuge geschickt aus. Man kann jemand schön reden. Vorhin hatten wir den geborenen Redner, jetzt haben wir den Singen. Das klingt so lieb, was der sagt. So schön. Und der hat auch so eine liebe Art. Aber wenn es nicht die Wahrheit ist, was sie sagen, dann können die Leute noch so lieb sein, ein nettes Gesicht machen. Aber der Teufel sucht sich schon die Leute aus, die ankommen. Jannes und Jambres, die als Nächste dort genannt werden, die nicht nur von der Wahrheit abgeirrt sind, sondern die der Wahrheit widerstanden. Jannes heißt der Betrüger. Und Jambres heißt vermutlich der Verbitterte. Ach, Betrüger sind eben solche, die etwas verkünden, was nicht die Wahrheit ist. Das sind Betrüger. Aber ich wollte vor allem hier an diesen vier Stellen zeigen, wie es anfing mit dem Wegwenden von der Person, die das Werkzeug Gottes war, dann das Abirren von der Wahrheit, die diese Person nämlich verkündigte, von der sie sich persönlich abwandten, dann das Widerstehen gegen die Wahrheit, also dagegen reden, und das Ende der Wahrheit ganz den Rücken kehren. Wie wir das gelesen haben, die sich von der Wahrheit abkehren.
Dem hat vielleicht einer sein Fahrzeug hinten bei den Pferdeanhängern geparkt. Ja. Sollte das der Fall sein, dann bitte so schnell wie möglich hinfahren. Ich bitte da gerade eine halbe Stunde. Wir haben da schon vier Zeit gehabt. Wir möchten einen Ärger.
Ich möchte noch etwas sagen zu diesem Abirren von der Wahrheit. Und zwar aus dem ersten Timotheusbrief. Ich suche jetzt gerade die Stelle. Ja. Kapitel 1, Vers 19. Da wird dem Timotheus gesagt, er soll den Glauben bewahren und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben, unter welchen Hymenäus ist, und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Es ist die Frage, ob dieser Hymenäus, den wir in Kapitel 2, Vers 18 haben, die gleiche Person ist, man kann es vermuten. Denn normalerweise ist es so, wenn Gott einen Namen noch einmal nennt, ohne eine weitere Hinzufügung, dass man davon ausgehen kann, dass die Person gemeint ist, die schon einmal genannt wurde. Dann wäre das hier derselbe Hymenäus. Und hier haben wir gesehen, Hymenäus war im zweiten Timotheusbrief, dass er von der Wahrheit abgeirrt war. Aber woran lag die Ursache? Die Ursache lag darin, dass er das gute Gewissen nicht bewahrt hat. Das ist sehr ernst, liebe Geschwister. Wenn wir nicht im persönlichen Selbstgericht leben und alle Dinge in unserem Leben im Lichte Gottes beurteilen, dann kann es sein, dass zu einem Zeitpunkt X ich noch die Lehre vollständig verstanden habe, noch an die Wahrheiten noch alle kenne, aber wenn ich der Sünde erlaube, in meinem Leben Raum zu gewinnen, und sie nicht verurteile, das heißt doch ein gutes Gewissen von sich stoßen. Das heißt doch leichtfertig sein in Bezug auf Dinge, die Gott verurteilt und böse nennt. Und ich dulde sie in meinem Leben. Dann habe ich den ersten Schritt getan, auf dem Weg dahin, dass ich von der Wahrheit abirren werde. Das Abirren von der Wahrheit hat meistens nicht als Ursache, dass ich die Lehre nicht irgendwann plötzlich verstehe, ich das nicht mehr ganz. Sondern hat meistens seine Ursache in moralischen Dingen. Ich denke jetzt nicht an ganz schlimme Dinge, ganz und gar nicht, aber an Dinge, die ich in meinem Leben nicht ordne. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich kein reines Gewissen habe, dann habe ich keine Gemeinschaft mit dem Herrn, nicht wirklich, ich kann ihn mir einbilden, aber sie ist gestört. Die Beziehung zu dem Vater ist gestört. Und dann werde ich früher oder später auch von der Wahrheit abhören. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Wir müssen die Dinge in unserem Leben, wo wir genau wissen, das ist nicht richtig, die müssen wir wirklich verurteilen und lassen davon. Sonst kann es sein, dass wir ganz abirren von der Wahrheit. Nun, wir haben also in diesem zweiten Timotheusbrief einen ernsten Zustand der Dinge. Und ich setze eigentlich das, was wir da heute zu Anfang gelesen haben, immer neben 1. Korinther 5. Was hat das denn mit 1. Korinther 5 zu tun, kann man denken? Einerseits hat es etwas damit zu tun und andererseits nicht. 1. Korinther 5 ist das Beispiel, wie eine Versammlung handeln muss mit einem einzelnen Bösen in ihrer Mitte. Da wird eigentlich davon ausgegangen, dass die Versammlung insgesamt, die örtliche Versammlung, intakt ist. Aber dass in ihrer Mitte ein Böser ist. Und dann wird gezeigt, was hat die Versammlung zu tun. Das ganze Kapitel spricht davon, erstmal Leid zu tragen und möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber dort ist eigentlich noch das Große in Ordnung und eine einzelne Person ist böse und die Versammlung muss gottgemäß handeln. Das ist 1. Korinther 5. Aber hier, 2. Timotheusbrief, ist in gewisser Weise ein Gegenbild davon. Hier ist die Menge das große Haus. Hier ist fast alles böse. Und jetzt ist die Frage, was macht der Einzelne in einer solchen Zeit? Du aber. Das ist ja das Thema dieses Briefes. Du aber. Das heißt, dass der Einzelne dann sich trennen muss von dem Bösen. Nochmal 1. Korinther 5 ist die Versammlung, die im Ganzen noch intakt ist, trennt sich von dem einzelnen Bösen. Und hier ist es umgekehrt, der einzelne Treue trennt sich von dem Bösen im Allgemeinen, von diesem gesamten Zustand. Ich möchte auch dazu sagen, dass das hier keine kirchliche Handlung ist. Ihr versteht mich recht, es ist eine persönliche Glaubenshaltung. Sie hat aber, das versuche ich noch zu zeigen, durchaus kann es in der logischen Konsequenz zu kirchlicher Handlung führen. Da möchte ich noch darauf zu sprechen. Die Zeit, in der wir leben, in der Christenheit, und jetzt müssen wir wirklich an alle denken, die den Namen des Herrn nennen. Um das geht es hier. Es geht hier nicht in erster Linie darum, ob jemand gläubig oder ungläubig ist. Es wird hier nicht nach dem inneren Zustand beurteilt, sondern nach dem äußeren Zustand. Das, was man sieht. Und das ist das Bekenntnis. Ein jeder, der den Namen des Herrn nennt. Nun, das Tröstliche ist, dass da inmitten all dieser Unklarheit, inmitten all dieser Verwirrung in der Christenheit, und wie gesagt, die gesamte Christenheit jetzt bitte vor Augen haben, nicht uns wenige hier, die gesamte Christenheit, in all ihren Formen und Ausbildung. Wenn alles in Unordnung ist, dann sagt er hier, doch der feste Grund Gottes steht. Ist das nicht ein Trost? In aller Unklarheit, in allem Unsicheren gibt es einen festen Grund. Und was ist dieser Grund? Er hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Das beinhaltet ja doch auch ein wenig, wir wissen es manchmal nicht. Das steckt so ein bisschen im Hintergrund. Aber der Herr weiß es, wer sein ist. Auf der ganzen Erde kennt er, die sein sind. Das ist die Seite, die Gott zugewandt ist. Dieses Siegel, das ist euch ja auch, habt ihr schon oft sicher gehört, hat zwei Seiten. Die eine Seite, der Herr kennt die Seite. Die andere Seite dieses Siegels und Doppelpunkt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Für die erste Seite haben wir keine Verantwortung, da geht es überhaupt nicht um Verantwortung. Der Herr kennt die Seite. Das andere ist, was uns angeht. Ein jeder, der den Namen des Herrn nennt, wie gesagt, ein jeder, der ein christliches Bekenntnis hat, hat aufgrund dieses christlichen Bekenntnisses so zu handeln, von der Ungerechtigkeit abstehen. Viele Brüder sagen dann dazu, von jeder Ungerechtigkeit. Das steht nicht da, aber das ist natürlich impliziert. Das heißt, es ist damit drin, nicht nur von einigen, von der Ungerechtigkeit, ganz allgemein abstehen. Und jetzt, nachdem er diese beiden grundsätzlichen Dinge gesagt hat, der Herr kennt die Seinheit und wer ein christliches Bekenntnis hat, muss, soll von der Ungerechtigkeit abstehen, kommt er zu diesem Bild des großen Hauses. In diesem großen Haus, das ist also die Christenheit, finden wir Gefäße. Gefäße sind also jetzt hier Menschen. Das sind Personen. Und sie sind in zweierlei Hinsicht charakterisiert. A, erstens durch das Material, aus dem sie bestehen. Und zweitens, in welchem Charakter sie stehen in Bezug auf die Nutzung. Also erstens das Material. Da gibt es goldene und silberne. Aber es gibt eben nicht nur die, sondern auch hölzerne und irdene. Es scheint wohl so, dass die goldenen und silbernen Gefäße davon sprechen, dass diese Person, die dadurch gekennzeichnet ist, ein wirklich Gläubiger ist. Sie ist mit göttlicher Gerechtigkeit bekleidet. Das ist ein Bild des Gold, das Gold stellt das ja dar. Und silbern, es ist eine erlöste Person. Silber ist das Bild der Erlösung. Dann aber, nicht nur solche gibt es in dem großen Hause, also nicht nur wahre Christen, sondern es gibt auch hölzerne und irdene. Das scheint mir davon zu sprechen, dass das Menschen sind, die kein Leben aus Gott haben. Ungläubige. Die aber ein christliches Bekenntnis haben. Holz wächst aus dieser Erde. Das Irdene ist noch mehr ein Beweis, dass es von dieser Erde ist. Nichts Himmlisches darin zu erkennen. Hölzern und Erden. Aber das ist nicht der einzige, nicht nur das Material ist entscheidend, sondern entscheidend ist, ob diese Gefäße dann zur Ehre oder zur Unehre sind. Ein Bruder hat das mal geschrieben oder auch gesagt, wenn ich ein schönes goldenes Gefäß habe, das habe ich aber im Keller irgendwo oder auf dem Speicher und da ist es jahrelang nicht benutzt worden und das ist in einer dicken Staubschicht, dann kann ich das nicht so, wie es ist, auf den Tisch stellen. Dann wird alles schmutzig. Kann jemand also ein Gläubiger sein und trotzdem nicht zur Ehre? Das ist uns allen klar. Wenn wir unser Leben nicht in Übereinstimmung mit Gott führen, dann können wir nicht zu seiner Ehre sein. Selbst dann nicht, wenn wir wirklich Gläubige sind. Dann sind wir nicht zu seiner Ehre. Und in Vers 21 wird uns jetzt gezeigt, was eine zwingende Voraussetzung dafür ist, ein Gefäß zur Ehre zu sein. Und das ist ganz deutlich. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wegreinigt, und in der Anmerkung lesen wir, sich von diesen wegreinigt. Das heißt, sich reinigt, indem er sich von ihnen absondert. So wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werke bereitet. Also man wird erst als Gläubiger, dann ein Gefäß zur Ehre. Man ist nicht ein Gefäß zur Ehre in sich selbst. Das ist halt ein Gefäß zur Ehre, sondern damit das ein Gefäß zur Ehre für den Hausherrn ist, ist zuerst etwas nötig. Es wird in dem Moment ein Gefäß zur Ehre, wenn es sich trennt von den Gefäßen, die zur Unehre sind. Vorher kann man nicht zur Ehre des Herrn. Das geht nicht. Das zeigt uns diese Stelle ganz deutlich. Und Geschwister, diese Stelle ist sehr zwingend, sehr fest. Und wir können uns um diese Stelle nicht herummogeln. Wenn dort jemand ein Gläubiger ist, der sich bewegt unter Menschen, die zur Unehre des Herrn sind und mit ihnen Gemeinschaft hat, dann ist er nicht zur Ehre. Solange er sich da nicht wegreinigt, ist er noch zur Unehre. Und wenn ich mit diesem Gemeinschaft habe, dann habe ich mit einem Gefäß zur Unehre Gemeinschaft. Und das soll ich nicht. Da muss ich mich von wegreinigen. Die Stelle ist ganz eindeutig. Viele stoßen sich da heute dran und sagen, das ist doch zu hart. Nein, die Stelle sagt es so, Geschwister. Ich möchte das mit allem Ernst auf eure Gewissen legen. Ich werde ein Gefäß zur Ehre, wenn ich mich von den Gefäßen zur Unehre wegreinige. Vorher nicht. Lasst mich ein Beispiel sagen, es ist manchen von euch bekannt, dass jemand gesagt hat, wir können durchaus jemanden aufnehmen am Tische des Herrn, der aus einem Kreis kommt, wo schlimmste Ungerechtigkeit ist, ich möchte jetzt auf die Dinge im Einzelnen nicht eingehen, wo schlimmste Sünden sind, wenn er dort, wo er da in diesem Kreis noch ist, sich nur mit Worten davon distanziert. Wenn er also sagt, in dem Kreis, wo schlimmste Ungerechtigkeiten sind, ich finde das nicht gut, das sollte man nicht tun. Wenn er sich also mit Worten distanziert, dann könnte man ihn aufnehmen. Lass mich ganz praktisch werden und ich sage, nein, man kann ihn nicht aufnehmen. Eine mündliche, verbale Distanzierung vom Bösen reicht nicht aus. Man muss sich wirklich trennen davon. Was hat Mose gemacht, als das Volk Israel das goldene Kalb gebaut hat? Er hat natürlich dagegen gesprochen. Aber er hat sein Zelt genommen und hat es außerhalb des Lagers aufgeschlagen. Das war eine konsequente örtliche Trennung davon. Natürlich hat er noch einen Dienst gehabt an dem Volk, keine Frage. Aber das war das Erste, was er tat. Er sonderte sich erstmal ab von dem Ungerechten. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern seiner Stellung gemäß, indem er sein Zelt aufschlug außerhalb des Lagers. Und dorthin kam Gott. Und dort hatte er Gemeinschaft mit Gott. Und von dort aus ist er wieder ins Lager hineingegangen und hat sie ermahnt. Das ist eine andere Sache. Und dann hat er noch gesagt, kehr zu mir, wer für Jehova ist. Das ist eigentlich eine klare und deutliche Sprache. Nun, aber dabei bleibt es nicht. Vers 22 lesen wir, die Jugend. Ich weiß, dass der Vers 20 und 21 bei uns heute sehr oft kirchlich gesehen wird. Und ich glaube, dem tiefsten Grundsatz nach ist es ein persönlicher Schritt. Aber ich habe gewisse Furcht, ich muss auch sagen, in Bezug auf meine eigene Person, in Bezug auf viele in unserer Mitte, aber auch in Bezug auf mich, dass wir sagen, wir nehmen den Platz der Absonderung ein, am Tische des Herrn, wir trennen uns von vielen Gläubigen, weil wir sagen, sie sind mit Bösem in Verbindung. Das ist auch wahr und das ist auch richtig. Aber gleichzeitig verwirklichen wir Vers 22 nicht. Ich will das nicht von allen sagen, aber ich habe Angst, dass wir sagen, ja, also mit dem und dem, da kann ich nicht Gemeinschaft haben am Tisch des Herrn. Der hat ja diesen Hintergrund und den Hintergrund, da ist Böses, da müssen wir uns von trennen. Aber von dem persönlich Bösen in meinem Leben, da trenne ich mich nicht. Geschwister, dann werden wir perfekte Heuchler mit der Zeit. Das muss uns klar sein. Da kann Gott keinen Wohlgefallen daran haben, wenn wir uns von Kindern Gottes um das Gehorsam gegen Gottes Wortes willen distanzieren. Und ich glaube, dass das notwendig ist, wenn sie in Verbindung sind mit Bösen, aber das Böse in unserem eigenen Leben, so im privaten Bereich, damit sehr großzügig umgehen. Ich denke, dass Gott das auf die Dauer nicht ansehen wird. Ich denke, dass es sehr, sehr ernst ist. Wir können nicht auf der einen Seite bei anderen die Latte ganz hoch legen und sagen, wegen den und den Dingen können wir mit dir keine praktische Gemeinschaft haben am Tische des Herrn und gleichzeitig in unserem persönlichen Leben vieles sehr locker handhaben. Dann wird uns Gott ins Gericht bringen dafür. Ich denke, wir verstehen das gut. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Das sich trennen von Personen, die nicht zur Ehre sind, aber auch das Trennen von der Sünde in meinem privaten Leben. Das muss Hand in Hand gehen. Die jugendlichen Lüste aber fliehe. Ist nun jetzt ein bisschen eine schwierige, für mich auch schwierige Frage, was ist gemeint mit den jugendlichen Lüsten? Was ist das genau? Ich persönlich glaube nicht, dass es Dinge sind, wie wir vielleicht in den Sprüchen finden, das Weib, da wo der Salomo seinen Sohn warnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Apostel Paulus an so etwas denkt, wenn er zu Timotheus spricht. Ich glaube, dass damit Timotheus, ich glaube kaum, etwas zu tun hatte. Ich möchte aber vorsichtig sein, weil das glaube ich nicht. Dass es so diese Versuchungen sind, die man so in der Jugendzeit kennt. Ich möchte nicht näher auf sie eingehen, aber ich glaube nicht, dass das auf Timotheus zutrifft. Die Frage, was ist dann jugendliche Lüste? Vielleicht, der Herr Jesus sagt einmal zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst. Wenn du alt geworden bist, wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wenn man jung ist, dann nimmt man sein Leben so ein bisschen selbst in die Hand, nicht? Gestaltet das so selbst. Vielleicht hängt das mit jugendlichen Lüsten. Auf jeden Fall gab es Dinge, die er fliehen sollte. Vielleicht auch, wenn wir an die Jünglinge denken im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Nicht? Wollen das einmal aufschlagen. Diese Jünglinge waren ja dadurch gekennzeichnet, in Vers 14, Mitte, dass sie stark waren und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist ja schon ein schöner Stand, den diese Jünglinge erreicht haben. Ich glaube nicht mehr, dass das solche waren, die jeden Tag auf der Nase lagen. Sie hatten den Bösen in gewisser Weise überwunden. Sie waren, so möchte ich sagen, über Römer 7 hinaus. Die standen schon in Römer 8, hier diese Jünglinge. Sie hatten den Bösen überwunden. Und so die Fußangeln, die er ihnen legt, den hatten sie überwunden. Und sie waren stark und das Wort Gottes blieb in ihnen. Aber da war plötzlich doch eine Gefahr. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Vielleicht ist hier ein gewisser Zusammenhang mit den jugendlichen Lüsten. Ich möchte es auch zur Beurteilung der Geschwister hinlegen. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber auch weil wir dort Jünglinge haben. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wir haben also hier den Weg für den Menschen Gottes, so wird er ja hier genannt später, in Vers 17, der Mensch Gottes. Das ist das, was im Alten Testament der Mann Gottes ist, der also mit Gott seinen Weg geht, der vor Gott steht. Dieser Mensch Gottes musste sich trennen von allem, was gegen Gott war. Das konnte auch Trennung von Personen beinhalten. Und jetzt möchte ich doch noch andeuten, warum diese persönliche Trennung in ihrer Folgerung auch zu kirchlicher Trennung führen kann. Wenn in der Mitte derer, die dem Grundsatz nach sich getrennt haben von dem religiösen System, durch Bestrebungen sind, dahin sich zu öffnen, dann gerate ich persönlich dadurch, durch diese Bestrebung und die dann auch verwirklicht werden, wieder in Kontakt und in Berührung mit dem, von dem ich mich eigentlich getrennt habe. Und wenn diejenigen, die das angefangen haben, in diesem Wege fortschreiten und sich davon nicht aufhalten lassen, dann muss ich, um persönlich damit nicht in Verbindung zu kommen, mich von ihnen trennen. Und das kann bedeuten, ich muss mich von solchen trennen, mit denen ich bisher den Weg gegangen bin. Und wir dürfen natürlich glücklich sein, wenn Geschwister, wenn ich das nicht alleine tun muss, sondern wenn die Geschwister vielleicht, die mit mir versammelt sind, das auch so sehen, dann kann ich an dem Ort, wo ich bin, in der Gemeinschaft der Geschwister diese Trennung vollziehen. An sich ist es eine persönliche Entscheidung. Jeder muss sich heute persönlich entscheiden. Das ist vielleicht auch das Positive. Wir leben heute in einer Zeit, wo man nicht mehr einfach nur alles friedlich mitschwimmen kann. Der Tag kommt, wo du persönlich dich in Bezug auf den Weg, den du gehen musst, klar bekennen muss. So oder so. Denn wenn du persönlich diese über deine Person Verbindungen herstellst zum Bösen, dann werden die Brüder, die sich davon trennen müssen, eines Tages zu dir sagen, über dich sind wir jetzt wieder verbunden damit. Bitte ziehe die Konsequenzen. Entscheide dich. So muss sich jeder entscheiden. Noch einmal, Geschwister, es hat nichts damit zu tun, überhaupt nicht, dass wir uns besser dünken. Das wäre ganz fatal. Es geht um den Herrn Jesus. Es geht darum, dass wir festhalten an dem, was er uns gegeben hat. Dass wir konsequent sind. Noch einmal, aber wirklich in beider Hinsicht. Wir können nicht die Latte für andere hochlegen, mit Vers 21, und uns von Personen trennen und gleichzeitig in unserem persönlichen Leben Vers 22 nicht verwirklichen. Das nenne ich Heuchelei. Und das wird noch einmal, wird Gott irgendwann offenbaren. Das gefällt ihm nicht. Das müssen beide Dinge Hand in Hand gehen. Ich möchte das also jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke, ihr habt den Ernst verstanden. Und die Anweisungen Gottes sind ganz, ganz klar. Aber wir sollten, wenn es dann zu Trennungen kommt, von solchen, mit denen wir bisher den Weg gehen, Geschwister, dann muss uns das mit tiefer Trauer erfüllen. Und wir weinen um Brüder, die wir einst hochgeschätzt haben. Und wir wollen eins auch nicht tun. Da möchte ich jetzt noch ein wenig darauf zu sprechen kommen, in dem Zusammenhang mit dem ungöttlichen, eitlen Geschwätz. Ich weiß, dass hier eigentlich etwas anders gemeint ist. Ich weiß, dass manche leichtfertig und hässlich reden von Brüdern, die ganz konsequent den Weg gehen. Ich habe manche, viele solcher Reden gehört, die meinen Ohren sehr wehgetan haben und meinem Herzen, wo geschätzte Brüder verunglimpft wurden, wo die Führer heruntergemacht wurden. Aber ich habe auch umgekehrt aus der Mitte derer, die wirklich mit dem Herrn treu den Weg gehen wollen, schnell abfällige Worte gehört über die, die nun einen etwas offeneren Weg gehen. Und lass mich so deutlich reden, Geschwister. Auch das geziemt sich nicht. Wir wollen das nicht tun. Wir wollen Leid tragen, aber wir wollen nicht leichthin schlecht reden über die. Ich denke, das ist Geschwätz und wir sollten es nicht tun. Lasst uns da eine wirklich unsere Lippen bewahren. Wie schnell, ich weiß das nicht, das ist so, ich bin ja Lehrer, und wie schnell sprechen die Schüler, ich kriege das ja auch von meinen Kindern mit, wenn sie über den Lehrer herziehen. Ja? Oh, was hat der für Noten gegeben? Wie macht der das denn? Da kocht es dann so richtig in der Schülerseele, nicht? Geschwister, reden wir manchmal so über Brüder? Gestern ganz ähnlich Stil. Nicht? Und umgekehrt weiß ich auch, wie wir Lehrer manchmal in der Pause über manche Schüler reden. Leider ist das ganz genauso. Abfällig. Und der tut doch gar nichts. Stinkfauler Kerl. Sollte besser von der Schule gehen. So ungefähr in den Worten, nicht? Genauso lieblos. Nützt ja auch nichts. So ist die Gefahr auf beiden Seiten. Wir müssen uns hüten, so zu reden, Geschwister. Aber jetzt will ich doch noch ein wenig auf die eigentliche Bedeutung hier kommen. Die ungöttlichen, Vers 16, eitlen Geschwätze aber vermeide. Und Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Was waren diese ungöttlichen, eitlen Geschwätze? Wir lesen in 1. Timotheus 1, Vers 6. Auch, dass etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich zu eitlem Geschwätz gewandt haben. Es waren sicher Reden, die als Grundlage nicht das Wort Gottes hatten. Vielleicht kann man das mal so ganz allgemein sagen. Aber es waren eben doch Reden im Zusammenhang mit geistlichen Dingen. Es waren nicht Reden über schönes Wetter, darüber hält sich hier Paulus nicht auf. Sondern es waren Reden und Worte, die fielen im Zusammenhang mit geistlichen Dingen, die aber als Grundlage nicht das Wort Gottes hat. Und so, Geschwister, lasst uns solche Sachen erst einmal vermeiden. Das bedeutet doch, dass ich persönlich alles tue, um so etwas nicht in die Wege zu leiten. Dann aber in Vers 23 geht es natürlich weiter. Jetzt ist es, wenn solche Dinge an mich herangetragen werden. dann habe ich sie abzuweisen. Ich habe manchmal Mühe und ertappe mich aber auch immer wieder selbst dabei, so anlässlich von Konferenzen, anlässlich, wenn man irgendwo hinkommt, hast du schon gehört, das? Ist dir das schon bekannt? Wie viele solche Worte hören wir in unserer Mitte? Werden so ausgetauscht nach den Stunden? Geschwister, ich glaube, wir sollten da sehr viel zurückhaltender sein. Ich denke, dass durch solche Gespräche viel Schaden angerichtet wird. Lass mich sagen, dass wir über eine Person nicht sagen sollten, dass wir ihr nicht auch ins Gesicht sagen würden, weil wir sie lieb haben. Wenn ich es ihr nicht selbst sagen kann, wenn ich ihr das nie sagen würde, warum sage ich es dann einem anderen? Warum sage ich diese Sache weiter? Weil ich dieser Person nützen will? Oder nur, weil ich selbst besser dastehe? Prüfen wir unsere Beweggründe ganz genau. Oder weil ich die Sache so möglichst schlimm darstellen will? Die vielleicht wirklich schlimm ist, aber ich möchte also ganz deutlich machen und dann noch eins drauf und noch eins drauf, damit es auch der Letzte kapiert, was da los ist. Ist das Liebe? Hüten wir uns, Geschwister, wirklich. Es ist eitles, ungöttliches Geschwätz. Und noch einmal, ich sage das nicht, ohne dass ich da an mich denke. Wie viel hat man da vielleicht schon gesagt? Wenn wir etwas hören, und mir ist das jetzt schon einige Male passiert, dass ich das dann, soweit ich weiß, wahrheitsgetreu weitergegeben habe, wo ich glaubte, dass das nötig war. Und dann hatte dieser Bruder, dem ich das sagte, von einer anderen Seite eine Information und plötzlich gab es Widerspruch. Nicht wahr? Und dann hatte ich mich doch nicht genau genug vergewissert, wie es wirklich gewesen. Ich hatte euch gestern schon so Fälle erzählt, was passiert, wenn das über ein paar Stationen ist. Wie sehr das von dem Ursprünglichen dann abweicht. Lasst uns nicht ein Ohrenbläser werden. Ich möchte da noch etwas sagen zu Vers 24, obwohl das auch schon zum Teil in das morgige Thema hineinspielt. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Man könnte ja eigentlich meinen, ja, wenn man jetzt also Vers 21 verwirklicht hat, wenn man Vers 22 verwirklicht hat und mit denen zusammen ist, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, ach, dann ist das eine wunderbare Atmosphäre. Da kann man frei leben unter den Geschwistern. Das ist alles ganz schön. Aber dann kommt Vers 23. Da gab es doch in der Mitte derer, unter denen sich Timotheus aufhielt, immer noch törichte Streitfragen. Die traten immer noch auf. Wie sollte er sich dann verhalten? Gegen alle milde sein. Wenn wir an einem Ort sind, wo der Herr uns mit den Kindern Gottes zusammengestellt hat, dann sagt er, ich soll gegen alle mild sein. Das steht hier in Gottes Wort. Es wird Timotheus gesagt, er sollte gegen alle mild sein. Wie oft habe ich dagegen verstoßen, wo ich innerlich schon explodiert bin. Und mir, wie man so sagt, das Messer in der Tasche schon aufgegangen ist. Und hier steht, gegen alle mild sein. Das heißt ja nicht, alles gut heißen, das kommt noch. Das heißt überhaupt nicht, alles gut heißen. Gegen alle mild sein. Nur so gewinnen wir Herzen, wenn wir milde sind. Und dann lehrfähig. Ich denke, dass die Dinge sich hier auseinander hervorgehen. Was nützt es, wenn jemand lehrfähig ist, ist aber nicht milde? Dann sagt der andere, von dem nehme ich nichts an. Der wäscht mir ja nur sofort den Kopf, der knallt mir ja sofort das Gegen da entgegen. Den kann ich nicht hören. Nein, aber wenn der andere spürt, diese Milde, dieses Entgegenkommen, dann lehrfähig. Das, was wir jetzt hier lesen, ist sicher nicht für alle Voraussetzungen für ein jedes Kind Gottes. Das müssen wir auch sehen. Ein Knecht, aber hier ist ein Knecht des Herrn gemeint. Ein Diener des Herrn, wie es Timotheus war. Von ihm wurde doch etwas gefordert. Er sollte also milde sein. Das können wir uns alle sicher, müssen wir uns alle sagen. Ob wir alle lehrfähig sind, ist eine andere Frage. Sicher nicht. Wir wissen, dass die Ältesten zum Beispiel lehrfähig sein sollten, wird uns gesagt. Das heißt, nicht Lehrer zu sein. Ich denke, das geht zu weit. Lehrfähig ist ein bisschen weniger. Aber das heißt doch, dass dem anderen das Gotteswort ein wenig erklären können. Das verstehe ich darunter unter lehrfähig. Dass ich dem anderen irgendwie doch verständlich machen kann, was das Wort Gottes hier meint. Jedenfalls in einem gewissen kleineren Rahmen. Duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Und das ist eine Übung inmitten der Kinder Gottes, der wir uns alle unterziehen möchten. Jeder an seinem Platze. Es gibt Widersacher in der Mitte der Gläubigen. Und da ist nicht so, da ist die Tür. Das ist nicht, wie Gott das macht. Bitte geh doch. Sondern wie das geschehen soll, das sehen wir hier. In aller Sanftmut zurechtweisen unten in der Anmerkung lesen wir unterweisen. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier sehen wir, was nötig ist, Geschwister, auf der Seite derer, die abkehren, ist Buße nötig. Die kann Gott wirken. Wenn ich als Lehrer Mathematikunterricht gebe und meine Schüler das nicht gleich kapieren, dann werde ich auch manchmal ungeduldig. Ich denke immer, wie kommt das denn? Mir ist das doch ganz klar. Das muss doch denen auch ganz klar sein. Und da ist es natürlich in so einem naturwissenschaftlichen Bereich oder geisteswissenschaftlichen Bereich nicht jedem so gegeben. So, das fällt nicht jedem so zu, die Mathematik. Nicht? Aber manchmal denke ich, ja, gibt's denn das? Hat er das denn immer noch nicht kapiert? Aber das nützt nichts, wenn ich das dem Schüler sage und sage immer, du kapierst auch gar nichts, dann ist er blockiert innerlich und dann wird er gar nie mehr kapieren. Sondern muss ich halt das auf eine andere Weise nochmal versuchen. Vielleicht versteht das ja dann. Auf geistlichem Gebiet ist natürlich ist etwas anders. Aber Geschwister, bedenken wir, es gibt unter den Gläubigen solche, wie von denen hier gesagt wird, dass sie im Moment die Erkenntnis der Wahrheit nicht haben. Die Ursachen haben wir ganz am Anfang gelesen, liegen wahrscheinlich darin, dass sie das gute Gewissen von sich gestoßen haben. So ernst das ist. Wenn jemand in unserem aufgewachsen ist, in der Mitte derer, die doch die Wahrheit ein wenig kennen und es zum Schluss gar nicht mehr versteht und sagen, ich kapiere das überhaupt nicht mehr, dann liegt das meistens nicht daran, dass die Wahrheit so schwer ist. Die ist eigentlich nicht schwer. Sondern es liegt daran, dass der Herzenszustand nicht gut ist. Und darum muss Buße geschehen. Aber das kann Gott bewirken. Und da ermahnt er uns, dass wir langmütig sein sollen. Ach, wie reich ist dieser kurze Abschnitt an Belehrungen für uns. Ich hoffe, ich habe euch heute Abend nicht nur ermahnt. das lag mir ferne, sondern Grundsätze vorzustellen, die wir hier in Gottes Wort haben, die sicher uns bekannt waren. Ich wollte nur an sie erinnern. Und dass wir in diesen Tagen leben, wo sich diese Verse ganz neu bewahrheiten, in unserer Mitte, unter uns, und dass wir doch versuchen, zur Ehre des Herrn den Weg zu gehen, in Absonderung von aller, von Ungerechtigkeit, indem wir noch einmal uns nicht eins machen mit dem Bösen von anderen, aber uns auch nicht eins machen mit dem Bösen selbst, Vers 22. Und indem wir, wenn wir Widerspruch merken, inmitten der Kinder Gottes, inmitten derer, mit denen wir zusammenkommen, uns lange Geduld schenken lassen vom Herrn. Es ist nicht gesagt, natürlich ist keine Garantie gegeben, auch hier der Apostel Paulus sagt nicht, er stellt das doch in Frage, ob ihnen Gott, er sagt nicht, das wird so sein, es könnte doch sein, und dann sei eine Zeit lang, doch trage sie mit Langmut, versuche es. Und ich weiß, das ist nicht alles so einfach, und es kann Situationen geben, wo man gar nicht mehr aus und ein weiß. Und doch, glaube ich, gibt es einen Weg für den persönlichen Glauben, den wir hier vorgezeichnet finden, zu dem der Herr sich immer stellen wird. Mögen wir ihn gehen.